Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Hallo, herzlich willkommen zur aktuellen Breitbandausgabe. Mein Name ist Vera Linz und wir nehmen uns hier jede Woche Zeit, aktuelle Themen der Digitalisierung zu beleuchten und zu hinterfragen, was bedeuten sie für uns und die Gesellschaft. Bei mir im Studio sind aus der Breitbandredaktion Marie Zinkern und Hagen Taschüren. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Ihr habt jeweils ein Thema mitgebracht. Du, Marie, hast dich mit der Frage beschäftigt, wie datenschutzsicher ein digitaler Euro wäre, wenn er denn käme. Bislang gibt es Überlegungen, dieses Zahlungsmittel einzuführen. Kann das klappen aus Datenschutzsicht?
Ja, also klappen kann es natürlich. Möglich ist es, technisch das Datenschutz sicher oder datensparsam zu machen. Die Frage nur, wie anonym will man das dann auch aus politischer Sicht? Das sind ja politische Entscheidungen. Und warum das politische Entscheidungen sind, das erzähle ich vielleicht später.
Und du, Hagen, hast Neuland betreten, zumindest was dein persönliches Erfahrungsfeld betrifft. Du bist unter die Amateurfunker gegangen. Wäre für mich übrigens auch Neuland. Was interessiert dich genau an Amateurfunkern?
Mir ging es vor allem darum, wir haben ja häufig immer so schwere und auch sehr, sehr wichtige Themen, die wir bei Breitband behandeln. Und dabei kann Technik doch auch einfach mal ein schönes Hobby sein. Und dann dachte ich, da gucke ich mal auch so, was geht denn überhaupt?
Ich bin sehr gespannt. Wir starten aber mit einem Thema, das schon seit 2 Jahren in der EU für Streit sorgt. Es geht um die CSA-Verordnung, ausgesprochen Child Sexual Abuse, bekannter auch als die sogenannte Chat-Kontrolle. Damit will die EU-Kommission die Verbreitung von Darstellungen von Kindesmissbrauch eindämmen. Eigentlich sollte über die Chat-Kontrolle in dieser Woche abgestimmt werden. Das ist nicht passiert. Und warum das so ist und wie es nun weitergeht, darüber rede ich mit Tom Jennissen, der auch hier bei uns im Studio ist. Er ist Rechtsanwalt und Mitarbeiter der Digitalen Gesellschaft. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Der jüngste Gesetzentwurf, der nun nicht diskutiert worden ist, sah vor, dass die Betreiber von Nachrichtendiensten wie WhatsApp, Signal oder Telegram Chat-Inhalte automatisch mit einer Datenbank von bekannten Darstellungen von sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen abgleichen müssen, zum Beispiel mit Hilfe von KI-Tools. Warum wurde die Abstimmung über die Chat-Kontrolle am Donnerstag von der Tagesordnung genommen?
Schlicht, weil sich einfach keine qualifizierte Mehrheit gefunden hat im Rat der ständigen VertreterInnen. Also sie war doch angesetzt, morgens stand sie noch drauf auf der Agenda. Aber als sich abzeichnete, dass es knapp keine Mehrheit geben würde, es braucht ja dafür eine qualifizierte Mehrheit, haben sie es einfach von der Tagesordnung runtergenommen, ohne darüber abzustimmen.
Qualifizierte Mehrheit heißt genau was?
Heißt genau, mehrere Länder, ich glaube 3 bis 5 Länder mindestens müssen dabei sein, die aber, und das ist der entscheidende Punkt, 65% der Bevölkerung repräsentieren. Also entsprechend viele Länder gab es dann nicht.
Der Entwurf, um den es gehen sollte, der kam von Belgien, das gerade die Ratspräsidentschaft hat, noch bis Ende des Monats. Vielleicht können Sie noch mal genauer erklären, was hat dieser Entwurf denn beinhaltet?
Es ging jetzt in der Abstimmung darum, dass erstmal der Rat ein Mandat gibt, um in die Verhandlungen mit dem Parlament zu treten. Es gibt einen ursprünglichen Entwurf der Kommission, der ihm vor 2 Jahren vorgelegt wurde. Und im Herbst vergangenen Jahres hat sich das Parlament auf eine Position geeinigt, die sehr viel an Kritik auch aufgenommen hat, die insofern irgendwie die sehr stark entschärft, die harten Regelungen der Chatkontrolle. Der Kern der Chatkontrolle ist tatsächlich, dass Anbieter verpflichtet werden können, sämtliche Nachrichten ihrer NutzerInnen oder auch anderes. Es geht primär um Messenger, es geht aber auch um Cloud-Dienste, um anderes Material, online, offline, also im Grunde die gesamte Kommunikation und dass Kommunikationsanbieter dazu verpflichtet werden können oder sollen, sämtliche Nachrichten ihrer NutzerInnen automatisiert nach entsprechendem Material zu durchsuchen, zu scannen und das dann entsprechend auszuleiten an ein EU-Center und dann wird es an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben.
Und die NutzerInnen müssen dem zustimmen oder könnten die sich auch verweigern?
Dem können sich erstmal nicht verweigern nach der ursprünglichen Version. Es gab jetzt im belgischen Entwurf noch die Idee, dass man dem nicht zustimmen kann. Allerdings hätte man dann auch keine weder URLs noch irgendwelche visuellen Dateien oder sowas, also Bilder oder Videos oder sowas schicken können, was natürlich irgendwie heutzutage jeder Messenger wird dazu genutzt, auch nicht nur Textnachrichten zu schicken, sondern auch Bilder und URLs und sowas. Man hätte sich verweigern können, aber zu dem Preis, dass man diese nicht mehr nutzen kann. Das haben sie dann Einwilligung genannt, was natürlich nach Datenschutzrecht, oder das ist keine Einwilligung.
Genau, und dann sah der Entwurf auch noch vor, dass es nur um visuelle Inhalte geht, die da gescannt werden sollten. Die digitale Gesellschaft, die Sie hier vertreten, aber auch andere netzpolitische Gruppen kritisieren die Chat-Kontrolle, auch nach diesem Entwurf kritisieren Sie sie. Warum reicht Ihnen das nicht aus, was da jetzt als Kompromiss angedacht war?
Ganz grundlegend ist es tatsächlich, dass Anbieter verpflichtet werden sollen, sämtliche Kommunikation aller NutzerInnen zu analysieren. Das ist ein unglaublich schwerwiegender Eingriff in Privatsphäre. Also wenn man sich vorstellen würde, dass die Post verpflichtet würde, sämtliche Briefe zu öffnen, um zu schauen, ob da was Illegales drin ist, das ist eigentlich unvorstellbar in einer demokratischen oder sich selbst als freiheitlich verstehenden oder offenen Gesellschaft. Und das ist so das Grundprinzip, weswegen wir das einfach grundsätzlich ablehnen. Hinzu kommen, dass dadurch auch massive Sicherheitslücken entstehen würden. Mittlerweile sind insbesondere Messenger standardmäßig in der Regel verschlüsselt. Das soll ausdrücklich auch um verschlüsselte Kommunikation gehen, was bedeuten würde, dass neue Sicherheitslücken entstehen. Selbst wenn der eigentliche Kommunikationsvorgang weiter verschlüsselt bliebe, wäre es trotzdem, also um mal im Bild zu bleiben, wenn der Postbote dann quasi zuschaut, wie ich den Brief eintüte, das wäre auch unvorstellbar. Das ist einfach grundlegend abzulehnen. Und damit wird sich eine Art von Überwachungsinfrastruktur etablieren. Also allein diese technischen, also das zu implementieren, das sehr, sehr schnell auch auf andere Deliktsbereiche ausgeweitet würde. Also Europol hat da auch schon angemerkt, dass sie das ganz gerne auch in anderen Deliktsbereichen einsetzen würden. Da wurde noch ihnen signalisiert, dass es derzeit noch nicht durchsetzbar wäre, aber das wird früher oder später kommen.
Deutschland hatte sich ja schon vor der Ratsversammlung am Donnerstag klar positioniert und gesagt, man will nicht zustimmen. Was will bzw. fordert denn Deutschland?
Deutschland ist derzeit noch dabei, nochmal die eigene Position nochmal ein bisschen zu schärfen, da sie insbesondere in einigen Nebenaspekten bislang eine eher schwache Position hat. Deutschland hat schon mal angesagt, dass sie sich zum Beispiel mit der Parlamentsposition anfreunden könnten. Also ich glaube, Deutschland würde, wenn sich tatsächlich der Rat irgendwie in Richtung Parlament bewegen würde, sehr deutlich könnte es sein, dass Deutschland dem zustimmen könnte. Allerdings sind wir noch sehr, sehr weit davon entfernt. Also der Rat, es gibt auch sehr viele Staaten, die eine sehr massive Chatkontrolle befürworten, denen eigentlich der belgische Vorschlag auch schon ein bisschen zu schwach war.
Was wäre anders, wenn man sich aufs Parlament zubewegen würde?
Zum Beispiel würde verschlüsselte Kommunikation rausgenommen werden und vor allen Dingen die Anordnung, also die eigentliche Chatkontrolle, sollten deutlich gezielter eingesetzt werden. Also es sollten nicht sämtliche Nachrichten gescannt werden, sondern tatsächlich nur verdächtige oder verdächtige Gruppen.
Also nicht mehr anlasslos sozusagen, genau. Alle. Aber diese Messenger sind ja tendenziell alle verschlüsselt. Also wer bliebe denn dann noch übrig, den man dann noch kontrollieren könnte?
Na, es geht generell um Kommunikation. Es geht auch um Cloud-Dienste. Es geht auch um E-Mails zum Beispiel. Bei E-Mails wird es ja schon von einigen großen Anbietern derzeit gemacht. In der Öffentlichkeit werden die Messenger-Dienste diskutiert, aber es ist deutlich breiter. Mhm. Ein Beispiel wären zum Beispiel auch Chats in Gaming-Plattformen oder so.
Okay. Nun übernimmt ab Juli Ungarn die Ratspräsidentschaft. Könnte das dann aus Datenschutzperspektive oder aus Überwachungsperspektive zu einem schlechteren Ergebnis führen? Also hätte man dann nicht vielleicht auch lieber dem belgischen Vorschlag zustimmen sollen?
Das hängt jetzt sehr stark von den Staaten ab, ob sie sich tatsächlich von dem derzeitigen ungarischen Regierung ein ausgearbeitetes Gesetz da dem zustimmen können wollen. Das liegt leider nicht an uns, sondern an den Regierungen der EU-Staaten. Ich gehe davon aus, dass da vielleicht durchaus noch ein bisschen Vorsicht besteht. Also wir sind jetzt 2 Jahre dran und dann geht es halt im Zweifelsfall im nächsten Jahr in die nächste Runde.
Mit Blick auf Deutschland entstand ja der Eindruck, dass sich selten so viele AkteurInnen so einig waren. Datenschutzfachleute, Kinderschutzbund, zivilgesellschaftliche Organisationen, PolitikerInnen und auch internationale Messenger-Dienste wie Signal und Streamer, sie alle haben auf die Schwierigkeiten rund um die Chatkontrolle hingewiesen. Andererseits sind aber doch schon auch alle daran interessiert, dass es einen besseren Schutz für Kinder gibt. Wie kann man denn diesen besseren Schutz in der digitalen Welt für Kinder herstellen?
Da gibt es sehr, sehr viele Punkte, die man da machen könnte. Das Problem ist, glaube ich, also das Kinderschutz im Internet ist ein sehr, sehr großes und sehr komplexes Thema, wo wir uns mit dem Kinderschutzbund, aber auch mit Strafverfolgern und so auch teilweise einig sind, dass es eben nicht die eine magische Lösung geben kann, also die eine technische Lösung, die dann da drauf gepropft wird. Das ist für PolitikerInnen oft naheliegend und lässt sich auch gut verkaufen. Das ist dann auch, wenn es einmal implementiert ist, auch relativ billig und man muss da keine großen Anstrengungen mehr reinstecken. Man kann es so ein bisschen auf die Anbieter dann abschieben. Aber es gibt sehr, sehr viele Dinge, die im Kinderschutz im Internet im Argen liegen. Das beginnt bei der tatsächlich auch personellen Ausstattung und den fachlichen Kompetenzen bei den Strafverfolgungsbehörden, wo sich in den letzten Jahren ein bisschen was tut, aber lange Zeit wirklich das ganz im Argen lag. Ganz, ganz wichtiger Punkt ist überhaupt, also zum Beispiel in Schulen oder also digitale Bildung für Kinder, dass die tatsächlich damit umgehen, weil ganz viele der Punkte, die da angesprochen werden mit irgendwie Nacktbildern, also gerade nicht die ganz harten Missbrauchsdarstellungen, die irgendwie von pädokriminellen Netzwerken erstellt werden, sondern tatsächlich geht es ja oft um Nacktbilder, die geteilt werden, teilweise sogar auch einvernehmlich, und dass man wie mit solchen Bildern umzugehen ist, das ist, und dass Kinder eben nicht irgendwie in so einen komischen Kreislauf geraten. Da muss sehr, sehr viel passieren. Da ist Deutschland ganz, ganz schlecht aufgestellt. Also da gibt es mal eine engagierte Lehrerin oder mal einen Workshop oder so, aber in der Breite ist da noch sehr, sehr viel zu tun. Das sind alles Maßnahmen, die tatsächlich Kraft, auch Ressourcen kosten würden, Kapazitäten kosten würden und eben nicht so einfach mal mit einem Fingerschnips oder mit einem Gesetz irgendwie lösbar sind, sondern da muss tatsächlich ganz, ganz viel in der Breite passieren. Und da sind wir uns auch, glaube ich, sehr einig mit gerade dem Kinderschutzbund, die auch sagen, nee, das bringt nichts, ein magisches Gesetz zu machen und dann ist das Problem gelöst.
Vielen Dank, Tom Jennissen, Rechtsanwalt und Mitarbeiter der Digitalen Gesellschaft. Wir haben gesprochen über die Chatkontrolle, über die nicht abgestimmt worden ist in dieser Woche und welche Alternativen es gäbe, um Kinder wirksam im Netz zu schützen. Vielen Dank.
Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und wir bleiben beim Datenschutz und reden in diesem Zusammenhang über Geld. Geht es nämlich nach der Europäischen Zentralbank, so würde diese in der Zukunft gern einen digitalen Euro ausgeben, quasi als Pendant zum Bargeld, das wir alle mit Münzen und Scheinen in der Hand halten können. So ein digitaler Euro hätte aus Sicht der EZB einige Vorteile. Eine eigene digitale Währung würde Europa zunächst mal souveräner machen gegenüber Firmen wie Meta oder anderen, die auch eigenes Geld schaffen wollen. Die EZB verspricht aber auch, der digitale Euro könnte einen besseren Datenschutz bieten, als wenn man bei privaten Firmen oder bei Zahlungsanbietern wie PayPal oder Visa bezahlt. Mal sehen, ob sie dieses Versprechen einlösen kann. Marie, du hast dir ein Arbeitspapier angeschaut, in dem es um Datenschutzrisiken in Bezug auf den digitalen Euro geht. Das wurde von der Internationalen Arbeitsgruppe für Datenschutz in der Technologie, da ist auch der Bundesdatenschutzbeauftragte mit drin, veröffentlicht. Und fangen wir mal bei den Basics an. Der digitale Euro soll so funktionieren wie Bargeld, nur eben digital. Ich kann es mir nur schwer vorstellen. Was heißt das genau?
Ja, also es klingt ja erstmal komisch. Also es ist ja auch kein wirkliches Bargeld. Ich habe keinen Schein in der Hand oder keine Münze. Aber es wird eben damit verglichen, weil das öffentliches Geld ist, also von der Zentralbank ausgegeben. Und das kennen wir ja bisher nur als Schein oder Münze. Und im Gegensatz dazu gibt es privates Geld. Also das, was ich auf der Bank habe, bei meiner Hausbank, bei der Sparkasse zum Beispiel. Und das ist quasi eine Forderung, die ich an die Bank habe. Und das ist eben nicht so krisensicher wie das öffentliche Geld, weil wenn die Bank pleite geht, insolvent geht dann, und ich dann keine Einlagensicherung habe, dann ist mein Geld weg, außer ich hebe es eben ab. Ja, das hat mir auch Sarah Palurovic vom Branchenverband Bitkom erklärt. Die hat auch mal beim Think Tank Digital Euro Association gearbeitet.
Wenn Krisen passieren und dann die Leute ihr Geld vom Konto abheben möchten, das ist ja genau das, weil sie dann eben wissen, das ist die sicherste Art von Geld. Die kann ich mir nämlich unter das Kopfkissen schieben, zur Not.
Genau, also sobald ich das Geld aus dem Automaten hole, dann verwandelt es sich quasi magisch in öffentliches Geld.
Aber habe ich dann mein Konto direkt bei der EZB oder ist das auch mit meinem Sparkassenkonto verknüpft?
Beim digitalen Euro, meinst du? Genau, die Idee ist, dass die Hausbank eingebunden wird, also dass man die Hausbank dann nicht oder die Sparkasse nicht vorne weglassen will, weil die natürlich auch Angst davor haben, dass sie da komplett raus sind und dass dann alle ihr Sparkonto bei der EZB haben und dann die Wirtschaft zusammenkracht, wenn man es mal ganz auf die Spitze treibt.
Ich will jetzt erstmal nochmal bei dem Geld an sich bleiben, egal ob digital oder analog. Das Geld von der EZB, was von hier ausgegeben wird, ist also deshalb besonders so sicher, weil sie nicht pleite gehen kann?
Ja, genau. Die EZB könnte ja theoretisch im Ernstfall einfach Geld drucken, kann deswegen nicht wirklich pleite gehen. Und diese Sicherheit will man eben auch mit dem digitalen Euro dann bieten. Und ein weiterer Vorteil ist, es ist attraktiver für kleine Händler. Das ist das Versprechen, weil wenn ich jetzt im Späti zum Beispiel eine Limo kaufen will, dann kann ich das ja oft nicht mit der Karte machen. Und da soll eben der digitale Euro auch attraktiver sein, weil dann eben der Späti-Besitzer keine Gebühren zahlen muss, wie bei der Kreditkartenzahlung. Das andere Versprechen ist, dass Bargeld besonders anonym ist und das will man auch imitieren. Also wenn ich Geld abhebe, dann weiß ja weder der Staat noch meine Bank, wofür ich das dann im Endeffekt ausgebe. Und diese Anonymität will man auch mit dem digitalen Euro.
Und wenn jetzt dieser digitale Euro käme, das ist ja noch nicht ganz klar, heißt das Bargeld, also das analoge Bargeld verschwindet dann?
Also das ist die Angst, die viele Leute haben, aber es ist als Alternative gedacht zum Bargeld, das haben wir ja schon gesagt, aber diese Angst, würde ich sagen, ist nicht berechtigt, weil die EZB auch oder die EU auch nicht will, dass das Bargeld abgeschafft wird. Also es ist nicht das Ziel, das Bargeld zu ersetzen. Es gab letzten oder im vergangenen Jahr einen Gesetzesvorschlag zum digitalen Euro, aber gleichzeitig auch zum Bargeld nochmal. Also man zeigt schon, dass man das noch haben will und man weiß auch einfach, dass Deutschland zum Beispiel das auch will. Also wir wollen ja unser Bargeld auch nicht missen. Da gab es auch zum Beispiel eine Umfrage vom Bankenverband im vergangenen Jahr, die hat gezeigt, dass 56% der Befragten gesagt haben, ich bezahle am liebsten bar. Und von diesen Ängsten wissen natürlich die EZB und die Bundesbank. Und deswegen will man das auch nicht ersetzen.
Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich zähle auf jeden Fall zu den 56%, bin auf jeden Fall Barzahlerin, da wo es geht, weil ich einfach so ein Gefühl, ich möchte halt nicht getrackt werden, auch wenn ich weiß, ich kann es nicht komplett ausschließen, weil ich natürlich nicht alles bar bezahlen kann oder will, hängt ja auch von der Summe ab. Aber ich bin da wirklich auch ein Fan davon. Hagen, du schüttelst schon den Kopf.
Ich zahle alles mit der Uhr, alles mit meiner Uhr. Ich finde das so praktisch einfach Handgelenk irgendwo gegenhalten und ich bin fertig. Ich liebe es.
Ich ärgere mich auch, wenn ich irgendwo nicht mit der Karte zahlen kann, aber ich verstehe diesen Anonymitätsaspekt schon.
Aber ich finde auch interessant, ihr wisst ja, Schweden war ja so das große Vorbild, Schweden so auf dem Weg in die bargeldlose Gesellschaft und die haben nämlich jetzt auch sozusagen eine Umkehr beschlossen und wollen halt auch wieder zu einer Grundversorgung mit Bargeld zurückkehren. Das hat mich wirklich überrascht. Das heißt also, Schweden Sinnbild für die bargeldlose Gesellschaft steuert um, was vielleicht tatsächlich wirklich auch heißen könnte, dass Bargeld noch lange nicht am Ende ist. Aber diese Anonymität ist, finde ich, wirklich ein sehr starkes Argument, zumindest aus meiner Sicht. Wie ist denn das mit dem digitalen Bargeld? Ist da so eine Anonymität überhaupt möglich?
Ja, also zuerst muss man vielleicht sagen, beim Bargeld ist es ja auch nur bis zu einem bestimmten Betrag möglich. Man kann ja jetzt nicht 50.000 Euro einfach abheben und damit irgendwie was machen, ohne dass es irgendjemand mitkriegt. Aber genau, also genauso datensparsam wie Bargeld zu machen, den digitalen Euro, ist ein bisschen zu ambitioniert oder nicht realistisch, hat mir zumindest Volker Wieland gesagt. Er ist Professor für monetäre Ökonomie an der Goethe-Universität Frankfurt.
Ganz so anonym wie das Bargeld wird man den digitalen Euro nicht konstruieren können, weil natürlich werden die Bestände, die Transaktionen, wie bei unserem Girokonto bei der Bank, dann bei der Notenbank geführt. Deswegen liegen zunächst mal Informationen vor, die die Notenbank beim Bargeld natürlich nicht hat.
Genau, und so wie genau der digitale Euro dann konstruiert werden soll, das weiß man noch gar nicht so genau. Und deswegen weiß man auch nicht, wie das ganz genau mit dem Datenschutz gehandelt wird.
Aber was für Vorschläge gibt es denn? Es gibt ja bestimmt schon Vorschläge. Ja. Fangen wir erstmal an, sozusagen, wie ich als Verbraucherin überhaupt an den digitalen Euro komme.
Genau, also der EZB schwebt so eine elektronische Geldbörse vor, wie eine Wallet, wie man das von Kryptowährungen kennt, in einer App, in der ich dann darauf zugreifen kann. Und ja, es gibt den Vorschlag, dass man das eben über die Hausbank eröffnen können soll, haben wir schon gesagt. Aber es gibt auch die Idee, das bei offiziellen Stellen wie bei der Post machen zu können oder so. Und dann soll man eben vom Girokonto Geld in digitalen Euro quasi umwandeln können. Man soll dann auch Überweisungen oder Daueraufträge machen können oder Bargeld einzahlen. Und ein großer oder ein wichtiger Vorschlag ist, dass man eben so wie bei PayPal einfach von Handy zu Handy, von einer Person zur anderen Person, ohne über Online-Banking gehen zu müssen, dann Geld überweisen kann. Und das alles soll in Echtzeit funktionieren. Und ja, ein großer Punkt ist eben auch das Bezahlen mit QR-Code oder mit NFC, dass man im Restaurant bezahlen kann mit dem Smartphone. Also Smartphone wird einfach am wichtigsten sein, weil das einfach am nächsten dran ist an dem Nutzungsverhalten. Genau.
Okay, und zweiter Aspekt, Datenschutz. Da gibt es ja dieses Arbeitspapier zu möglichen Risiken und Voraussetzungen bezüglich des Datenschutzes zum digitalen Euro. Was schlagen die Experten da mit Blick auf den Datenschutz vor?
Also ein großer Punkt, was ich eben schon gesagt habe, ist die Peer-to-Peer-Überweisung. Also, dass ich einfach von Wallet zu Wallet quasi überweisen kann und dann eben die Hausbank gar nicht dazwischen geschaltet ist und auch diese Daten dann gar nicht bekommt quasi. Und ein großer Punkt sind Offline-Transaktionen. Also, dass ich zum Beispiel eine Karte haben könnte mit digitalem Euros drauf und das ohne Smartphone machen könnte. Das ist ein Vorschlag, den es gibt. Und das würde eben den Schutz der Privatsphäre verbessern, schreiben sie. Genau, und man muss aber sagen, eine Offline-Variante wäre ja auch nicht komplett offline, weil irgendwo gibt es immer einen digitalen Punkt, wo man dann Geld einzahlt oder überweist. Also immer, es wird immer irgendwo digital. Und da muss ich dann eben durch kryptografische Methoden einfach die Daten auch schützen. Genau.
Aber kryptografische Methoden im Sinne von wie Signal oder sowas verschlüsselt ist und nicht wie Krypto, wie Kryptowährung mit Blockchain und so.
Nee, genau. Nicht kryptografisch von Kryptowährung, sondern von Verschlüsselung. Also Methoden, mit denen man quasi Kommunikation schützen kann vor Hackerangriffen, aber auch von Blicken, die von ja, Parteien, die man nicht haben will. Und laut Rainer Böhme, der ist Professor für Datensicherheit und Datenschutz an der Universität Innsbruck, ist eben Kryptografie hier essentiell, wenn man den digitalen Euro anschaut. Aber er meint auch, dass der Einsatz von neuen kryptografischen Methoden ist riskant und er verweist hier auf die Erfahrung mit TLS-Verbindungen.
TLS-Verbindungen, das ist der Standard, mit dem wir typische Internetzugriffe sicher machen. Es hat über 20 Jahre gebraucht, bis wirklich alle Kinderkrankheiten dieses Verfahrens erkannt und ausgemerzt worden sind. Heutzutage ist es relativ zuverlässig. Aber wenn man überlegt, was TLS erreicht, es tut lediglich eine Partei sicher identifizieren und danach die Vertraulichkeit der Verbindung herstellen, dann ist es sehr, sehr wenig im Vergleich zu dem, was wir benötigen für ein anonymes Zahlungssystem, insbesondere eines, was auch Person zu Person und offline funktionieren soll.
Das heißt, wenn ich Rainer Böhm richtig verstehe, das System ist zwar gut, aber nicht ausreichend für die Anforderungen, die wir dann mit dem digitalen Euro hätten?
Mhm. Genau, also wenn man jetzt auch noch neue Methoden dafür entwickeln wollen würde, die den Anforderungen entsprechen, dann kann es eben sein, dass die noch lange fehlerhaft sind, weil es eben einfach eine Zeit braucht. Genau. Was er auch gesagt hat, ist, dass es wichtig ist, dass Datenschutz kein Versprechen bleibt, sondern dass man sich auch selber als Nutzerin oder auch als Expertin auch darüber sicher sein kann, das überprüfen kann, also dadurch zum Beispiel, dass der Code Open Source ist, dass man eben selber überprüfen kann, ob das der Datenschutz gewährleistet ist. Und Thorsten Kranz, das ist ein Mitarbeiter vom Bundesdatenschutzbeauftragten, der hat mir gesagt, ein weiterer Vorschlag ist, dass man eben Transaktionen bis zu einem bestimmten Betrag pseudonymisiert, also dass da der Klarname nicht dabei steht. Oder auch, wenn man ganz viele kleine Überweisungen hat, damit man eben das nicht einfach so umgehen kann. Und sich einfach nicht an dieser Regel vorbeimogeln kann.
Das ist auf jeden Fall was wir gut finden, weil es bietet, denke ich mal, auch die Möglichkeit, da so eine Balance herzustellen. Auf der einen Seite diese Eigenschaften des Bargelds da zu erhalten, dass anonyme Transaktionen möglich sind. Und auf der anderen Seite für große Geldbeträge bei bestimmten Voraussetzungen, wie jetzt könnte jetzt vielleicht ein richterlicher Beschluss zum Beispiel sein, diese Geldflüsse eben doch analysierbar zu machen.
Also wenn man zum Beispiel gegen Geldwäsche oder Terrorfinanzierung vorgehen möchte?
Genau, oder gegen Steuerhinterziehung. Ja, er sagt also, komplett anonyme Zahlungen wären einfach mit den Rechtsvorschriften nicht vereinbar, weil man muss ja wissen, wer das Geld wem überweist und wenn man was Verdächtiges feststellt, eben auch den Klarnamen rausfinden können. Also man muss sich irgendwie identifizieren, zum Beispiel mit dem digitalen Perso, mit der E-Identität. Oder man macht es eben nur ab einer bestimmten Höhe, wie ich eben schon gesagt habe. Aber daran gibt es auch Kritik, weil es gibt Leute, die sagen, ja, vielleicht interessiert mich als Strafverfolgungsbehörde die 20-Euro-Zahlung an der Tankstelle nicht, wenn es um Steuerhinterziehung geht, aber vielleicht schon, wenn das jemand ist, der jemanden entführt hat und auf der Flucht ist. So.
Ja, das klingt aber natürlich, dass das ein Tor öffnet wieder, ne, bei dem ganzen Thema, dass da wieder gesagt wird, Antiterror, wo wir sagen, ja, natürlich, wir wollen nicht, dass Terrorismus finanziert wird, aber die technische Möglichkeit ist halt schon gegeben dann.
Ja, also das, ich finde auch, Antiterror ist immer so ein Signalwort, wo man genau hinhören muss. Und viele sagen eben, dass das letzte Puzzlestück im Überwachungsstaat jetzt dieser digitale Euro. Es kommt aber, würde ich sagen, auf die Ausgestaltung an. Also es ist schon möglich, das anonym zu machen, auch digital. Aber die Frage ist eben, will man das politisch?
Wie weit sind denn die Pläne für den digitalen Euro schon gediehen? Also wann soll er denn kommen?
Ist schwierig, schwierig zu sagen. Also wir sind jetzt gerade in der Vorbereitungsphase. Die Einführung wird vorbereitet. Es wird über technische und rechtliche Dinge gesprochen. Und ja, in Fachkreisen sagt man, es kommt nicht allerfrühestens 2027, aber wahrscheinlich dauert es noch ein paar Jährchen länger. Was man dazu sagen muss, vielleicht die EZB hat den digitalen Euro nicht patentiert. Also es gibt noch andere Projekte. Sarah Palurovic vom Branchenverband Bitkom sagt, ja, diese Projekte laufen jetzt schon parallel.
Privatwirtschaftliche Unternehmen, zum Beispiel Circle oder jetzt auch DWS, die ja mit der Deutschen Bank zusammenhängt, und SAP, die haben jetzt alle ihre eigenen Stablecoin-Projekte angekündigt. In den USA beispielsweise ja auch PayPal. Und das bedeutet, die geben jetzt E-Geld, so nennt sich das, raus an Verbraucher, ohne dass es einer Zentralbank bedarf.
Genau, also diese Stablecoins sind meistens dezentral und deswegen auch gewissermaßen anonym. Aber man kann eben sagen, das ist jetzt nicht so wie das Projekt von der EZB, weil die können den Preis von 1:1 eben nicht garantieren, weil die einfach nicht die EZB sind. Und wie der digitale Euro aussieht, das wissen wir ja noch gar nicht, haben wir jetzt schon gesagt. Und deswegen hat mir auch Rainer Böhme gesagt, der Datenschutzprofessor von der Uni Innsbruck, das ist ein Hauptkritikpunkt, weil man eben jetzt ein Gesetz gemacht hat, was quasi wie ein Freibrief funktioniert für eine App, die man noch gar nicht kennt, wo man gar nicht weiß, wie die aussieht. Und eigentlich müsste es umgekehrt sein. Also erst müsste es einen Prototyp geben, ein Konzept, und dann testet man das und dann kann man sich anschauen, stimmt der Datenschutz.
Vielen Dank, Marie. Wir lassen das jetzt mal an dieser Stelle genau so stehen und kommen zu unserem letzten Thema für heute. Das führt uns ein in die Nerdwelt, Hagen. Oder man könnte vielleicht auch so ein bisschen sagen, in die Special Interest Welt.
Ja, sehr, sehr.
Es ist auf jeden Fall ein altes, aber sehr praktisches Hobby, über das wir jetzt reden werden. Zumindest für jemanden, der gern mit anderen Menschen rund um die Welt kommuniziert. Das wollten viele ja auch schon vor dem Internet tun. Doch gerade die Älteren unter uns werden sich erinnern, Telefonate über Kontinente hinweg waren fast unbezahlbar. Dafür gab es eben dieses Hobby als Lösung für die, die etwas technisch versierter oder interessierter waren, nämlich die Nutzung von Funkgeräten. Und nun könnte man denken, jetzt wo es das Internet gibt und man easy überall hin telefonieren kann, auch kostengünstig, ist dieses Hobby sozusagen ein Auslaufmodell. Es ist aber nicht so, Hagen.
Nee, überhaupt nicht. Das nimmt sogar wieder zu, dass Leute dem Amateurfunk sich zuwenden. Sind wir ehrlich, nicht aus praktischen Gründen, sondern einfach als Hobby. Und ich glaube, es geht aber auch ein bisschen tiefer als so dieses Motto, jeder braucht halt irgendein Hobby. Sondern ich glaube, dass es auch kein Zufall ist, dass, ich war jetzt bei so einem Amateurfunkkurs, dass es da so eine Nähe zum Chaos Computer Club gibt. Die haben auch so mit der Chaoswelle so eine Unterabteilung, die sich mit Amateurfunk befasst. Und natürlich, das geht alles digital, wir können digital kommunizieren, aber das ist alles sehr abstrakt. Wir kaufen uns einen Laptop, installieren dann da was drauf und dann machen wir das. Aber beim Amateurfunk, da geht es auch darum, sich selber daran zu beteiligen, nicht nur was zu kaufen, sondern was selber zusammenzulöten, was selber zusammenzubauen, sehr nah am Gerät zu sein und zu verstehen, wie das alles irgendwie funktioniert. Und man kommt natürlich auch mit Gleichgesinnten zusammen und trifft sich irgendwie.
Ich habe auch irgendwie das, also mein Klischee von Amateurfunklern sind so Alt-68er, die halt sehr viel DIY machen und die gerne auch so, ja, Technik bauen, die halt nicht von großen Firmen irgendwie abhängig ist, ne? Stimmt das?
Gar nicht mehr so. Also bei diesem Kurs, wo ich dabei war, da ging es darum, so einen Funklizenzschein zu machen. Und da waren Teenager dabei bis zu Rentnern. Also das war wirklich ein sehr diverser Mix an Leuten, der da ist. Da waren auch Leute dabei, die gerne segeln. Und dann können sie halt von ihrem Segelschiff aus das machen. Also es gibt diverse Gründe, das zu machen.
Gut, ich glaube, das liegt nur daran, ich war ja mal beim Freien Radio. Und da hat mir ein Kollege erzählt, er hat das gemacht früher als Teenager und hatte dann mit der Stasi Stress, weil die das rausgefunden haben, dass er damit Westfunk abhört. Bei ihm stimmt das Klischee, würde ich sagen.
Das können wir gleich noch vertiefen, aber du musst, das würde ich hier gerne noch sagen, Hagen, du bist ja nicht ohne Grund dorthin gegangen, also schon aus Spaß an der Sache, aber es gab auch einen aktuellen Anlass, warum du hingegangen bist, denn die Community der sogenannten Amateurfunker ist bis heute so aktiv, dass die Bundesnetzagentur, die für die Regulierung verantwortlich ist, in der kommenden Woche eine neue Lizenz einführt, die den Einstieg in das Hobby vereinfachen soll. Was ist der Grund? Warum muss das gesetzlich angepasst werden?
Also erstmal ging es darum, sich so ein bisschen EU-Vorgaben anzupassen und auch an die technische Realität. Also es ist nicht mehr nur analog. Es gibt jetzt auch so digitale Optionen, damit die möglich sind, das anzupassen. Und in dem Zug haben sie gesagt, wäre doch schön, wenn man den Einstieg noch einfacher macht. Und dazu gibt es jetzt diese neue N-Lizenz, die wirklich in so 15 Stunden machbar ist, das umzusetzen, dass man diesen Schein bekommt.
Genau, und das wurde da bei diesem Amateurfunktreffen auch so ein bisschen vermittelt, ne? Wie man sozusagen einfach zu so einem Schein kommt.
Das ist zumindest der ursprüngliche Plan gewesen. Dieser Kurs läuft seit Januar. Ich war gerade eben erst da. Das heißt, ich war schon bei dem super komplizierten höheren Lizenzschein, wo es wirklich um Theorien für Funkfrequenzen und so geht und Störwellen. Aber ja, genau, es gibt auch einen sehr, sehr einfachen Einstieg dafür.
Was sind das für Leute, die du da getroffen hast? Wer ist da Teil dieser Amateurfunkwelt?
Also, das ist wirklich ein Mix an Leuten, Leute, die wirklich an dieser Technik begeistert sind, Leute, die kommunizieren wollen. Da gibt es wirklich von den Hardware-Nerds zu den Kommunikations-Nerds so ein ganzes Spektrum an Leuten oder halt auch Segel-Nerds, die das dann machen wollen.
Also eine diverse Community?
Genau. Und das ist tatsächlich sehr anders, als man sich diese Community so vorstellt mit den Alt-68ern. Das hatte mir auch Lars Weiler gesagt, der diesen Kurs geleitet hat, dass die Community eben sehr anders ist, als man sie sich vorstellt. Und das klingt dann so, wie man sich dann in dieser Community genau vorstellt.
Ich bin Lars und habe das Amateurfunk-Rufzeichen Delta Charlie 4 Lima Whisky.
Jeder Amateurfunker bekommt so ein Amateurfunk-Rufzeichen, mit dem so ein Gespräch begonnen werden muss, damit man sich auf diesen offenen Lizenzen bekannt macht. Und sobald man dann so eine Lizenz hat, kann man senden.
Weltweit sind wir, ich habe sowas gehört, von 3 Millionen Funkamateuren. Völlig unterschiedliche Menschen dabei, nicht nur Technikbegeisterte, da hat man alles Mögliche an Menschen, die einfach auch nur Bock haben, mit anderen zu kommunizieren.
Und so war dann auch wirklich dieses Treffen sehr durchmischt, war sehr schön.
Wie kann man sich eigentlich so ein Funkgespräch vorstellen praktisch? Ruft man dann seinen Freund in Kanada an, nur halt per Funkgerät zum Beispiel?
Also es gibt schon Leute, die verabreden sich das auch, um das zu machen. Aber ich denke, der wirklich spannende Faktor, der ist ganz anders, als wir es aus unserem Internetalltag kennen. Denn man weiß gar nicht so genau, mit wem man jetzt redet. Denn bei Funk, man sendet in den Raum herein, offen, alle können zuhören theoretisch und dann antworten Menschen. Und im Internet kennen wir das ja eher, dass man so in Räume geht. Entweder 1:1 direkt kommuniziert, man weiß, mit wem man redet, oder in bestimmte Nischen geht, ich möchte mir jetzt über Videospiele reden oder so. Und beim Amateurfunk ist das halt wirklich wie Radio, man sendet auf dieser offenen Frequenz und man hat, dann kommt von irgendjemandem eine Antwort, und von irgendjemandem kann auch heißen, aus der Antarktis zum Beispiel.
Da rein kann ich dann noch tiefer gehen, dass ich dann irgendwo hier in Berlin in irgendeinem Park halt das mal aufstelle, mit ein paar Freunden zusammen das nutze, mich darüber freue, wie weit ich komme. So, juhu, heute mal mit jemandem aus der Antarktis gesprochen. Ich meine, wer kann das von sich behaupten, ne?
Ja, wer kann das von sich behaupten? Also das ist mir mit meinem Laptop oder mit meinem Smartphone noch nie passiert, dass mir jemand gesagt hat, ja, ich bin jetzt gerade in der Antarktis.
Ja, mich erinnert das so an Plattformen wie Omegle oder Chatroulette, die zufällige Gespräche ermöglicht haben, aber wie immer im Internet natürlich dann von Trollen gekapert wurden, sodass man dann da eigentlich gar nicht mehr hingehen möchte. Mhm. Habt ihr das mal ausprobiert?
Ja. Ja, also unfreiwillig, da war ich so 11, glaube ich, auf einer Pyjama-Party, und dann hat das eine Freundin von mir aufgemacht, und das, ja, es war nicht schön, würde ich sagen.
Ja, wie jede Internet-Community, in der man mit zufälligen Leuten kommuniziert wird, sind es am Ende masturbierende Männer. Ich weiß nicht, wie man es anders sagen soll. Es ist nicht schön, auf jeden Fall.
Ich glaube, die Amateurfunk-Community hat da schon einen anderen Groove, ne? Das ist eine andere Atmosphäre da auch, würde ich sagen, oder?
Genau, also ich habe solche Storys aus diesem ganzen Amateurfunk-Ding zumindest nicht gehört. Vielleicht ist es, weil man keine Bilder hat oder woran es auch immer liegt. Aber es gibt andere absurde Geschichten, aber die sind im Gegensatz zu dem, was im Internet passiert, schön.
Das Absurdeste, was ich hatte, war, ich habe die Chance gehabt, eine Station zu nutzen, die das Signal auf den Mond schießt, den Mond als Reflektor wie so ein Spiegel verwendet und dann komplett wieder zur Erde zurückreflektiert. Das heißt, ich kann mit meinem Signal so ungefähr die halbe Erde erreichen. Und da denkt man auch nur so, wenn ich das raussende, da antwortet doch nie jemand. Das Spannende ist, ich habe 10 Antworten gekriegt. Es sind immer irgendwelche Verrückte da, tatsächlich, die irgendwie ihre Geräte so hingestellt haben, die auf dem gleichen Weg auch zurückgeantwortet haben.
Also ich möchte das nochmal zusammenfassen. Er hat einfach aus Spaß ein Signal gegen den Mond geschossen, das dann irgendwie auf die halbe Erde zurückreflektiert, die den Mond zu dem Zeitpunkt sehen konnte. Und mindestens 10 andere Leute, die geantwortet haben, hatten ihre Antennen auf den Mond gerichtet, weil vielleicht kommt von da ja irgendwas. Und dann haben sie geantwortet.
Ja, okay, aber hat es irgendeine praktische Anwendung?
Nö. Okay. Also theoretisch hat es praktische Anwendung, aber das ist jetzt vor allem, weil es cool ist.
Nun gibt es diese neue Regelung, die nächste Woche in Kraft tritt, mit einer neuen Lizenz. Heißt das, wenn ich jetzt in den Elektromarkt gehe und mir so ein Walkie-Talkie kaufe, dass ich da eine Lizenz für brauche?
Nee, diese normalen Walkie-Talkies, wie man sie kennt, wie man als Kind damit gespielt hat, die so ein paar hundert Meter senden, die kann man einfach so benutzen. Dann gibt es ja noch den CB-Funk. Ich weiß nicht, viele werden sich noch erinnern, dass zum Beispiel in ganz vielen Taxis so kleine Funkgeräte verbaut waren, wo die miteinander geredet haben. Auch das geht noch ohne Lizenz. Das geht so maximal 20 Kilometer können die vielleicht senden. Aber lizenzpflichtig wird es dann dieses Amateurfunk, was so gesetzlich geregelt ist, die können halt viel, viel weiter senden.
Ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass es bei den Gitarren so war. Ich hatte meine Gitarre, da wollte ich so einen Funkanschluss und da gab es Probleme mit irgendwie mit den Frequenzen, die man nicht nutzen durfte.
Genau, da gibt es halt so verschiedene Regelungen, verschiedene Abstufungen, wo man dann wie was stören könnte. Mhm. Wie gesagt, der Amateurfunk, das ist so ein ganz bestimmtes Frequenzband oder je nach der Lizenz darf man mehr nutzen, hat mehr Sendelizenzen, weil das Problem ist halt wirklich, wie du gesagt hast, auch mit diesen Frequenzbändern, die man nutzen kann. Wenn man nicht aufpasst, können die halt Probleme machen. Das hat mir auch Simon Bannenberg gesagt, der ist Referatsleiter für professionellen Mobilfunk und Amateurfunk und der hat mir dieses Beispiel gegeben.
Ein Funkradiowecker eines großen Discounters in Deutschland, der zigfach verkauft wurde, der hat in Dortmund den Flugfunk gestört und nachdem die Piloten sich beschwert haben und die Kollegen rausgefahren sind, haben die bei der Dame dann mal den Wecker außer Betrieb genommen und dann war die Flugfunkstörung weg und solche Sachen, die werden natürlich auch mit hoher Priorität behandelt, weil sie im schlimmsten Fall Leib und Leben gefährden.
Und das war jetzt ein Funkwecker und kein Amateurfunk. Aber damit sowas eben nicht passiert, passt die Bundesnetzagentur auf und vergibt diese Lizenzen. Und wenn man sich nicht an die Regeln dahinter hält, drohen hohe Strafen.
Funkfrequenzen gibt es ja nicht unendlich viele, sondern es ist ein Spektrum, das man dann irgendwann auch voll ist. Und das ist mir ja zum Beispiel alle, die in der Großstadt eben Probleme haben, wenn es WLAN nicht ausreicht. Nun ist es aber so, Mobilfunkanbieter müssen ja darum für ihre Frequenzen Milliarden an den Staat bezahlen. Warum gilt das für Funkamateure nicht?
Also erstmal sind das wenig so zusammenhängende Bänder, die man wirklich sehr gut kommerziell nutzen kann. Das heißt, die haben ganz lange auf den Sachen gefunkt, die übrig waren, sage ich jetzt mal. Das Interessante ist, das sind ja so Hobbybastler. Ich habe ja schon festgestellt, das sind viele Nerds. Und die haben dann angefangen, Verfahren und Techniken zu entwickeln, die das immer besser gemacht haben und das immer benutzbarer gemacht haben, dass es dann plötzlich auch kommerziell interessant wird. Das heißt, es kann auch schon ab und zu mal passieren, dass dieser Amateurfunkverband, der heißt DARK, so ein bisschen lobbymäßig dafür sich drum kümmern muss, dass sie auch weiterhin diese Frequenz machen können, weil sie jetzt kommerziell doch interessant sind. Was ich auch ganz interessant finde, ist aber, dass die vom Gesetzgeber oder von der Bundesnetzagentur auch eine andere Rolle zugeteilt bekommen haben, die sie auch im Notfall oder im Katastrophenfall sinnvoll machen würde, hat mir Simon Bannenberg gesagt.
Das Ganze ist so etabliert, dass sogar im Amateurfunkgesetz die Unterstützung des Amateurfunks bei der Nachrichtenübermittlung in Not- und Katastrophenfällen festgelegt ist.
Weil nehmen wir mal an, Internet und Mobilfunk fallen aus. Was machen wir dann? Wir müssen ja irgendwie miteinander reden können. Und ja, Radio ist ganz praktisch, das kann man hören, aber was ist, wenn ich mit jemandem reden will? Und genau das kann Amateurfunk machen. Und in bestimmten Kommunen oder Regionen arbeiten Amateurfunker auch schon mit den Behörden zusammen und testen, wie das in einem Katastrophenfall gehen könnte.
Ich sage euch, mich erinnert das an Bruce Willis in Stub langsam 4, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ja. Da bricht ja alles zusammen, also Telefonleitungen brechen zusammen und er kommuniziert dann in einer absoluten Krise mit dem Funkgerät. Das war sozusagen so eine Liebeserklärung an diese alte Technik.
Das war wahrscheinlich auch das Beste an dem Film, sind wir ehrlich. Der Film war nicht sonderlich gut, aber die haben gut gezeigt, was zumindest möglich wäre in so einem Fall. Ja.
Da würde ich widersprechen, aber ich bleibe mal beim Thema. Was müssen die Amateurfunker machen, um so eine Lizenz zu bekommen?
Das ist wirklich, man kann sich so einen Führerschein vorstellen. Diese neue N-Lizenz. Nennen wir sie mal den Mofa-Führerschein, da darf man nicht ganz so viel machen, aber es reicht immer noch, dass man bis über den Atlantik senden könnte mit dieser mit der Sendestärke, die damit erlaubt ist. Und dann gibt es noch E und A, Auto und LKW, sage ich jetzt einfach mal.
Teuer? Ist das teuer?
Nee, tatsächlich war ich sehr überrascht, wie günstig das alles geht. Also die Prüfung liegt so zwischen 30 und 75 Euro, dann 20 bis 30 Euro noch im Jahr dafür, dass man diese Frequenzen nutzen darf und weil das ja auch so ein bisschen Umweltverschmutzung ist, weil die Lizenzen, weil die Frequenzen ja für anderes benutzt werden könnten, aber das ist ja auch nicht sehr viel Geld. Und wenn man ein Funkgerät haben will, 15 Euro kann man schon ein paar Geräte bekommen. Das sind ja jetzt nicht die besten. Die Preise sind nach oben offen, aber man kann für relativ wenig Geld dabei sein. Oder man steckt sich einen DVB-T-Stick in den Computer und kann damit schon was empfangen.
Also wenn ich das jetzt ausprobieren will, dann muss ich aber so eine Lizenz kaufen oder kann ich einfach zu so einem Verein gehen, der das macht und mal mitmachen oder so?
Es gibt Treffen, wo man dazukommen kann, aber tatsächlich ist das schon eher dazu gedacht, dass man dann auch so sich in diese Ausbildung begibt. Aber klar, man kann sich mit Leuten treffen oder man kann bestimmt auch gerade in einer großen Stadt Leute finden, die das mal mit einem machen wollen. Ja.
So, ich höre jetzt hier eure Begeisterung durch und frage mich jetzt hier am Ende dieser Ausgabe, werdet ihr jetzt Amateurfunker? Marie.
Ich finde es schon spannend. Also ich finde gerade, weil wir beim Radio arbeiten und ich habe keine Ahnung, wie das eigentlich technisch funktioniert und wie ich in einem Krisenfall selber mein Radio aufbauen könnte, finde ich schon spannend.
Ich sag mal so, ich bin von dem Treffen nach Hause und bin dann auf 50ohm.de, das ist so deren Webseite gegangen, wo man sich so die ganzen Lizenzen angucken kann und habe da so ein paar Tests gemacht und wie weit ich kommen könnte und ich bin nicht abgeneigt davon, mir so eine Lizenz mal zu holen.
Ja, damit sind wir am Ende der aktuellen Breitband-Ausgabe. Danke euch, Marie Zinkern und Hagen Terschüren.
Gerne.
Gerne.
Vielen Dank auch an Pia Behme, die Redaktion dieser Ausgabe hatte. Und danke an unseren Technikkollegen Philipp Adelmann. Empfehlen Sie uns gern weiter oder schreiben Sie uns an breitband@deutschlandfunkkultur.de. Mein Name ist Vera Linz. Danke fürs Zuhören. Ich sag tschüss.